SRF 3.
Das Ultimatum ist abgelaufen. Katalonien drückt sich um eine klare Antwort und wartet nun auf das Donnerwetter aus Madrid. Dieses wird kommen, kündigt die spanische Regierung an. Der Bundesrat will das Schweizer Schienen- und Straßennetz für ausländische Bahnen und Fernbusse öffnen, aber nur ein bisschen. Chinas Staatspräsident lässt sich am Parteitag der Genossen in Peking feiern. Besonders mit seiner Antikorruptionskampagne punktet er. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Und was nun? In Katalonien hat die Regierung ein Ultimatum aus Madrid verstreichen lassen. Das heißt, Katalonien hat sich nicht eindeutig zur Unabhängigkeit der Region geäußert, hat quasi mit dem Feuer gespielt und ist nicht auf die Forderungen aus Madrid eingegangen. Madrid hat umgehend reagiert und die in Anführungszeichen versprochenen Maßnahmen angekündigt. Julia Macher in Barcelona, der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont gibt sich unbeugsam, nimmt in Kauf, dass Madrid die Regierung in Katalonien außer Gefecht setzt. Was ist das für eine Strategie?
Ja, was er heute eigentlich versucht hat mit seinem Brief, das war eine Doppelstrategie. Zum einen hat er gesagt, es habe gar keine Unabhängigkeitserklärung gegeben. Das Parlament habe eben über eine solche noch nicht abgestimmt. Also das war ein Versuch der Deeskalation. Zum anderen aber hat er heute auch gedroht und hat gesagt, wenn ihr mit dem Artikel 155 ernst macht, dann mache ich auch ernst und rufe die unabhängige katalanische Republik aus. Also es war eine Doppelstrategie. Einerseits Gesicht wahren gegenüber der eigenen Wählerschaft, gegenüber auch dem eher radikalen Teil der Unabhängigkeitsbewegung, der eine Republik um jeden Preis will, und gleichzeitig ein Friedenssignal gegenüber Madrid senden. Aber wenn man sich die Reaktion aus Madrid anguckt, kann man nur sagen, diese Doppelstrategie ist nicht aufgegangen.
Genau, weil Madrid hat ja sofort reagiert heute Morgen und will am Samstag Artikel 155 anwenden. Das heißt, Katalonien wird der Zentralverwaltung unterstellt. Was heißt das genau?
Ja, was es genau heißt, das weiß man noch nicht. Das weiß man erst am Samstag, wenn der Ministerrat tagt. Denn dieser Ministerrat muss dann konkrete Maßnahmen vorschlagen, die dann wieder in den Senat gehen. Also theoretisch könnte die Zentralregierung jetzt einzelne Verwaltungen erstmal unter Madrider Obhut stellen. Die Polizei, das Schulwesen, die Finanzen. Es könnte auch einzelne hohe Beamte ersetzen oder einzelne Politiker in einer heftigen Reaktion zum Parlament auflösen, was Neuwahlen bedeuten würde. Und im Extremfall könnte die Zentralregierung auch den katalanischen Ministerpräsidenten des Amtes entheben und ihn unter Umständen der Rebellion anklagen.
Könnte es denn auch sein, dass Madrid nur droht mit Artikel 155, oder ist davon auszugehen, dass die Regierung in Madrid ernst macht?
Sie wird ernst machen. Es ist allerdings eine Frage, wie ernst sie macht. Also ob sie bei den einzelnen Maßnahmen dann Augenmaß gelten lässt oder nicht. Aus Regierungskreisen hört man immer wieder, man werde mikrochirurgische Eingriffe vornehmen, was darauf hindeutet, dass man vielleicht erstmal nur bestimmte hohe Beamte oder Politiker in einzelnen Verwaltungen ersetzen will. Wie das dann in Katalonien gewertet wird, ob das wirklich als mikrochirurgischer Eingriff oder doch eher als Eingriff mit der Holzaxt gewertet wird, das muss man dann sehen.
Die Katalanen sind ja in der Frage der Abspaltung auch ein bisschen gespalten. Man weiß nicht so recht, ob nun eine Mehrheit dafür oder dagegen ist. Wie ist denn die Stimmung jetzt da heute in Barcelona?
Ich habe das Gefühl, es herrscht so eine Stimmung der Resignation einerseits und auch auf Seiten der Unabhängigkeitsbewegung so ein bisschen der Machtlosigkeit. Also viele Leute auf der Straße, mit denen ich geredet habe, die haben das Gefühl, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wie man in diese Situation geraten ist. Haben das Gefühl, man befindet sich wie in so einer Art Lawine, die immer weiter rollt und man kann sie einfach nicht mehr stoppen. Viele Leute übrigens auch aus der Unabhängigkeitsbewegung, denen wären Neuwahlen tatsächlich das Liebste. Wobei es natürlich was anderes ist, ob Neuwahlen ausgerufen werden, weil Madrid das Parlament auflöst oder weil Carles Puigdemont selbst diesen Schritt tut, also quasi zurückgeht, von der Unabhängigkeitserklärung abrückt und das Parlament auflöst. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich.
Eine Lawine rollt auf Barcelona zu, ein gutes Bild in diesem Fall. Besten Dank für diese Informationen, Julia Macher in Barcelona. Und nun zu den Nachrichten mit Sabrina Meyer. Gegen den früheren Chef der SBB-Tochtergesellschaft Elvetino ist ein Strafverfahren eröffnet worden.
Dabei geht es um Vermögensdelikte, wie eine Sprecherin der Oberstaatsanwaltschaft Zürich einen Bericht der Zeitung Blick bestätigt. Bereits bei der Freistellung des Elvetino-Chefs im August hatte die SBB kommuniziert, dass sie grundsätzlich keinerlei Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen, den Verhaltenskodex oder andere Regeln toleriere. Elvetino ist unter anderem zuständig für den Betrieb der SBB-Minibars. Im Kanton Bern soll die Koranverteilaktion «Lies» verboten werden. Das empfiehlt die bernische Polizei- und Militärdirektion den Gemeinden. Allfällige Gesuche für Koranverteilaktionen sollten abgelehnt werden, heißt es in der Mitteilung des Kantons Bern. Mit der Aktion werde extremistisches Gedankengut verbreitet. In der Schweiz prüfen die Behörden seit Längerem, wie sie gegen die Aktion «Lies» vorgehen können. Der Nationalrat sprach sich für ein Verbot aus. Dafür fehlten im Moment aber die gesetzlichen Grundlagen, hielt der Bundesrat fest. Gleichzeitig begrüßt er es, wenn die Kantone Standaktionen nicht bewilligen. Der Europäische Gerichtshof bestätigt EU-Sanktionen gegen den ehemaligen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, und seinen Sohn. Beide hatten sich vor den EU-Richtern in Luxemburg gegen die Sperrung ihres Vermögens gewehrt. Die EU hatte die Maßnahme ergriffen, weil in der Ukraine wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und wegen unerlaubter Transaktionen auf ausländische Konten gegen die beiden ermittelt wurde. In der Türkei dürfen künftig auch islamische Rechtsgelehrte zivile Eheschließungen vornehmen. Bislang durften das nur bestimmte Staatsbeamte. Die Mehrheit der Abgeordneten in der Hauptstadt Ankara stimmte für einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Das Gesetz muss noch im Amtsblatt veröffentlicht werden, bevor es in Kraft tritt. Der Entwurf für das Gesetz kommt von der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP des Präsidenten Erdogan. Die Opposition kritisiert die geplante Änderung als verfassungswidrig. Sie missachte das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau. Zudem werde Kinderheirat Tür und Tor geöffnet. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.261 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.15,50 Franken gehandelt, der Dollar zu 97,78 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag scheint meist die Sonne, morgen ist es im Westen und in Juranähe nur noch zeitweise sonnig und lokal fällt Regen. In den anderen Regionen scheint trotz Wolken oft die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad.
Info 3 Mittag.
Auf Schweizer Schienen sollen mehr ausländische Züge fahren können. Auf Schweizer Straßen mehr private Fernbusse. Dazu hat sich der Bundesrat entschieden, aber er macht auch Einschränkungen. Ausländische Busanbieter sollen zwar die Schweiz anfahren dürfen, aber Personen zwischen zwei Schweizer Stationen befördern, das geht weiterhin nicht. Wie viel sich damit, wie schnell für die Kunden ändert, steht auf einem anderen Blatt. Aus dem Bundeshaus Corinne Vinzenz.
Verlangt hat das Parlament, dass der Bundesrat sich äußert zum freien Markt bei Bussen und Zügen. Allerdings, was der Parlamentsmehrheit vorschwebte, sollte viel weiter gehen als das, was jetzt der Bundesrat in seinem Bericht schreibt. Das sieht man am besten bei den Fernbussen im Inland. Hier sagt der Bundesrat zwar, ja, solche Angebote soll es geben können, könnte es auch heute schon geben. Wenn ein privates Busunternehmen aber zum Beispiel von Zürich nach Bern fahren will, muss es die Generalabonnemente und Halbtagsabonnemente anerkennen. Es muss seine Fahrpläne und seine Billettverkaufskanäle vernetzen mit dem übrigen öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Und vor allem, das Busangebot darf keine wesentliche Konkurrenz sein für das Angebot, das es schon gibt. Also zum Beispiel für die SBB. Nur, was heißt keine wesentliche Konkurrenz? Peter Füglistaller, der Direktor des Bundesamts für Verkehr.
Nur ein bisschen Konkurrenz ist auch zu akzeptieren. Und gerade in diesem Spannungsfeld werden wir jedes einzelne Gesuch prüfen. Und wir sehen da ein Potenzial, eine Entlastung und auch einen zusätzlichen Nutzen für die Kunden.
Ein Busunternehmen, das bereits heute von der Schweiz aus operiert, ist Flixbus aus Deutschland. Bis jetzt fahren die grünen Busse von der Schweiz aber nur ins Ausland. Aber Sprecher Martin Mangiapia sagt auf Anfrage:
Wir prüfen derzeit, ob ein Inlandsnetz für uns in Frage kommt. Dann würden wir natürlich auch einen Partner vor Ort brauchen und mit einem solchen zusammenarbeiten.
Bis jetzt darf Flixbus mit seinen Fernbussen ins Ausland keine Fahrgäste nur innerhalb der Schweiz transportieren. Ein Beispiel: in Zürich in den Bus, nach München steigen und in St. Gallen schon wieder aussteigen, ist verboten. Und es soll auch verboten bleiben. Diesen Schutz des Schweizer Marktes brauche es, sagt Peter Füglistaler.
Wir wollen nicht, dass mit ausländischen Sozialstandards und Löhnen Leistungen in der Schweiz erbracht werden. Das gilt auch für den Gipser und den Maler. Und im Verkehr ist es halt dieses Verbot, die Leistung zu erbringen.
Vereinfachen will der Bundesrat den Zugang für ausländische Bahnen zum Schweizer Schienennetz. Zwar fahren TGV und ICE heute schon in die Schweiz, sie müssen aber eine Kooperation mit der SBB eingehen. Das wäre in Zukunft nicht mehr nötig. Im Gegenzug, so die Idee, könnten Schweizer Bahngesellschaften wie die SBB ebenfalls über die Grenze ins Ausland fahren. Wo es hier konkret ein Potenzial gibt, wird sich zeigen. Bundesamtsdirektor Füglistaler sprach heute von Nischenangeboten, ohne ein konkretes Beispiel zu nennen.
Info 3 Mittag.
Seit 5 Jahren geht China gezielt gegen Korruption vor. Seither wurden mehr als 1 Million Beamte erwischt und bestraft. Die Antikorruptionskampagne gehört zu den Eckpfeilern der Politik von Chinas Präsident Xi Jinping. Er lässt sich dafür zurzeit auf dem Kongress der Kommunistischen Partei feiern. Aber die Antikorruptionskampagne hat auch eine Kehrseite. Aus Peking, Martin Aldrovandi.
Egal wer es ist, egal auf welcher Stufe, jeder wird untersucht. Keine Ausnahmen. Hieß es in der in China beliebten Fernsehserie «Im Namen des Volkes». Aufrechte Beamte machten darin Jagd auf korrupte Funktionäre, auf Beamte, die ihre Macht missbrauchten. Auch in der Realität können sich Chinas korrupte Beamte seit Xi Jinpings Amtsantritt vor 5 Jahren nicht mehr sicher sein. Politikwissenschaftlerin Zhu Jiangnan an der Universität Hongkong forscht über die Auswirkungen von Xis Antikorruptionskampagne.
So we basically look into the social media comments following.
Wir haben über 3 Jahre lang die Kommentare in den sozialen Netzwerken untersucht. Dies, nachdem jeweils ein korrupter, hochrangiger Funktionär gestürzt wurde. Die Mehrheit der Kommentatoren applaudierte jedes Mal. Denn dies sei tief in der Kultur verankert, sagt Historiker und Sozialwissenschaftler Ding Xueliang. Schon vor der Volksrepublik China, in den Kaiserdynastien, war es so, dass wenn der Kaiser eine Kampagne gegen die Beamten losließ, sich die einfachen Chinesen freuten. China ist ein bürokratisches System. Wenn der Kaiser die Bürokraten bestrafte, riefen die Menschen «Lang lebe der Kaiser». Ding Xueliang sagt, man müsse Chinas Regierung zumindest dafür Respekt zollen, dass sie die bisher längste und größte Antikorruptionskampagne aller kommunistischer Staaten führe. Aber sie könne so nicht weitergehen. 99% der Beamten wollen kein Risiko eingehen und tun jetzt deshalb gar nichts mehr. Sie warten ab und schauen, was passiert. Das ist sehr schlecht, denn so käme das System zum Stillstand mit Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Sozial- und Umweltpolitik. Auch Restaurants und Hotels kriegen die Folgen der Antikorruptionspolitik zu spüren. Wurde auf offiziellen Empfängen und Banketten früher geklotzt, müssen Beamte heute bescheidene Speisen bestellen. Die Kampagne werde in Zukunft wahrscheinlich weniger intensiv geführt, sagt Zhu Jiangnan, so zumindest ihre Hoffnung. Erst gestern lobte Xi Jinping auf seiner Rede zum Parteikongress die Partei für die Korruptionsbekämpfung und sagte, die Kampagne habe eine überwältigende Stärke erreicht. In welcher Form sie konkret weitergeht, wird seine zweite Amtszeit zeigen.
Und das war Info 3 am Donnerstagmittag, heute mit Julia Villino und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.